Herzlich willkommen beim Pflegedigital-Podcast, dem Podcast zur Digitalisierung in der Pflege. Ich habe heute wieder ein altbekanntes Gesicht hier im Podcast. Zuletzt habe ich mit ihm im Oktober 2023 hier geschnackt. Jörg Kesselmeier. Jörg, ich bin froh, dass du wieder da bist als Gründer von Connex Vivendi.
Ja, danke für die Einladung, Christoph. Ich bin auch froh, wieder dabei sein zu dürfen. Bei meinem zweiten Podcast, das ist tatsächlich insgesamt auch der zweite.
Ich bin stolz, 100% Quote hier bei mir.
Absolut. Woanders würde ich nie hingehen.
Ah, das geht runter wie Öl gerade, das kann ich dir sagen. Ja, wir haben viele spannende Themen 2023 gehabt und an die möchte ich tatsächlich jetzt auch quasi mit einem kleinen Update wieder anknüpfen. Und ich weiß noch, das, womit wir also neben deiner Gründungsgeschichte damals angefangen haben, war zum Beispiel die künstliche Intelligenz. Das war ja in aller Munde. ChatGPT war gerade frisch auf dem Markt. Bevor wir damit loslegen, kannst du dich aber noch mal kurz in 2, 3 Sätzen vorstellen. Ich glaube, die meisten wissen, wer hier vorm Mikrofon sitzt. Aber für die, die es nicht wissen, kannst du ja noch mal kurz sagen, wer ist eigentlich Jörg Kesselmeier?
Ja, Jörg Kesselmeier macht Vivendi. Um es mit einem Satz zu sagen. Also ich bin sozusagen der Produktverantwortliche bei Connext für unsere Produktplattform Vivendi, die Software für die Sozialwirtschaft. Im kommenden Jahr 2026 haben wir ein doppeltes Jubiläum, denn Connext wird 40 Jahre alt. Tatsächlich 1986 an meinem 18. Geburtstag gegründet, ein Jahr vorm Abitur. Und dann haben wir 10 Jahre lang, oder erstmal ich, später dann wir, 10 Jahre lang Individualsoftware gemacht, bis die Pflegeversicherung kam und wir dann begonnen haben mit der Entwicklung von Vivendi, um ja eine Standardsoftware, das war, glaube ich, eine ganz gute Idee damals für die Branche zu entwickeln. Und das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, dass Vivendi auf den Markt kam, denn der Produktivbeginn war im Anfang 2026 für Vivendi.
1996 meinst du, oder?
1996. Also die Produktivsetzung von Vivendi erfolgte 1996. Wie die Zeit vergeht.
Ja, wie die Zeit vergeht. Ja, siehst du, ich feiere nächstes Jahr auch meinen 30. Geburtstag, habe ich was mit Vivendi gemeint.
Genau.
Ja, du hast vieles kommen und gehen sehen, viele Technologiewellen bist du mitgeritten.
Ja.
Fangen wir jetzt also mal mit dem Thema KI an oder besser gesagt, wir knüpfen dort an. Wie gesagt, also Ausgangssituation 2023 war KI, also zumindest für den Konsumenten, war ja recht neu, war in aller Munde und entsprechend war auch die Fantasie, was denn irgendwann in der Pflege damit so geht, groß. Ne? Also es gab ja allerlei Ideen, was man damit automatisieren und verbessern könnte, sodass quasi im Jahr 2030 niemand mehr überhaupt manuell dokumentieren müsse, sondern Big Brother guckt sich alles an, analysiert, was gemacht wird, packt das direkt in die Software rein und blibabub. Ich würde gerne mal deine Einschätzung haben, okay, was ist denn heute beim Thema KI schon im Feld in der Software angekommen? Also ich hatte zum Beispiel bei euch auf der Messe gesehen, meine ich, einen Chatbot, einen KI-basierten Chatbot, mit dem man dann quasi mit seinen Daten chatten kann, ne?
Ja, zunächst mal muss man sagen, in dieser doch relativ kurzen Zeit hat KI wesentlich mehr Versprechen eingelöst als das andere 2-Buchstaben-Akronym, nämlich die TI. Vielleicht sprechen wir da ja auch noch drüber.
Da kommen wir auch noch zu.
Also da ist schon wirklich sehr viel passiert. Natürlich auch vorher schon ein bisschen was, aber gerade jetzt im Zeitalter der generativen KI, was ja noch recht jung ist, sind sehr viele ganz konkrete Anwendungen entstanden. Und nicht nur die von dir ja schon angesprochene Sprachdokumentation, die dann halt die entsprechenden Dokumentationsinhalte einsammelt, sprachlich entgegennimmt und verteilt auf die entsprechenden Karteireiter, um es mal ganz altmodisch zu formulieren, und natürlich auch noch ein bisschen mehr tut. Das ist ein Anwendungsfall. Ja, ganz konkret gibt es verschiedenste Anwendungen rund um die eben schon angesprochene Dokumentation, beispielsweise die Wunddokumentation, wo ich heute ein Wundbild reingeben kann und eine schon recht gute Wunddokumentation rausbekomme. Also hier haben wir dann nicht die Sprache, sondern das Bild, was ich reingebe, und die entsprechende Dokumentation erfolgt anhand der Bilddaten. Und das klappt erstaunlich gut inzwischen. Also da haben wir jetzt in Vivendi die 2. Iteration dieses gemeinsam mit der Uni Bielefeld entwickelten Verfahrens. Und das ist schon deutlich besser als der erste Wurf. Und da ist eine klare Weiterentwicklung erkennbar.
Bei der Dokumentation, wie lief das denn vor dem KI-Zeitalter ab? Also war das dann wirklich, dass man quasi jedes Mal das manuell einschätzen musste? Also man hat die Wunde gesehen und dann musste ein Wundexperte draufschauen und sagen, okay, anhand der Ränder und der Verfärbung ist es wahrscheinlich das? Oder wie
ja,
war
ich
das?
Hoffe, dass heute auch noch ein Wundexperte draufschaut. Zunächst mal, da das Ganze ist mehr eigentlich eine Ausfüllhilfe, wenn du so willst. Also wir wollen da nicht den Wundexperten ersetzen. Vorher war es halt so, dass du natürlich auch schon das Bild hinterlegen konntest, konntest in dem Bild die Wunde markieren. Dann wurde dir auch schon, wenn da entsprechend ein Maßstab auf dem Foto vorhanden war, eine Flächenangabe ermittelt. Und es wurde auch schon, wenn das Bild mit einem Tiefensensor aufgenommen wurde, die Tiefe der Wunde ermittelt. Das funktionierte vorher auch schon automatisiert. Aber diese ganzen Angaben, ist da irgendwo, wie sind die Wundränder ausgestaltet, also die ganzen Dokumentationsangaben zu der eigentlichen Wunde, die musste man eben manuell erfassen. Und das geht jetzt automatisiert per KI. Man kann einmal drüber gucken. Das wird einem in einem übersichtlichen Dialog angezeigt und dann sagt man, okay, ja, das ist schon etwas bequemer geworden. Wie gesagt, eine kleine Anwendung.
Deutlich bequemer,
ja, scheinbar. Eine kleine Anwendung, aber in der Summe sind es ja häufig viele kleine Anwendungen, die einem das Leben dann etwas leichter machen. Dann gibt es natürlich so etwas wie die Pflegezusammenfassung, die Zusammenfassung des Pflegezustands eines Bewohners oder mehrerer Bewohner, wo halt Vivendi einfach eine Einschätzung geben kann, was war da los, wie ist die aktuelle Pflegesituation, ohne dass ich an ganz vielen verschiedenen Stellen mal nachgucken muss. Ja. Das kennt man ja auch inzwischen aus Suchanfragen, wo ich erstmal so eine KI-Zusammenfassung bekomme. Und so ähnlich läuft das mit Vivendi auch. Dann hast du ja schon angesprochen eben das Thema Agentic AI. Das bedeutet also, dass man mit einem Agenten, der bei Vivendi Viva heißt, logisch, ne, Vivendi-Assistent, mit der Software interagiert und die den Kontext selbst erkennt und dann entsprechende Agenten losschickt und irgendetwas in der Software oder an anderer Stelle nachschauen lässt. Wenn jetzt also im Laufe der Konversation irgendwelche Daten benötigt werden zu einem Bewohner oder zu mehreren Bewohnern, die ich irgendwie übersichtlich zusammenstellen möchte, dann merkt das, wie gesagt, dieser Agent und schaut dann über die entsprechenden APIs in Vivendi, also die Schnittstellen, die wir dafür haben, nach und lädt diese Daten nach und präsentiert sie in der gewünschten Form. Das fühlt sich immer natürlicher an. Also die gesamte Technik macht da schon relativ rasante Fortschritte.
Und das, also als der User sieht das dann quasi wie, wenn man so ein Chatbot unten rechts an der Ecke, genau, auf der Website hat. So ist das auch optisch wahrscheinlich bei euch im Vivendi gelöst.
Genau,
ne?
Ich kann dort einfach ein Symbol, was überall in den Vivendi-Modulen oben in der Symbolleiste ist, kann ich anklicken. Dieses typische AI-Symbol und dann kann ich mit Vivendi sprechen. Mhm. Ja, so.
Okay.
Wie ich das mit einem anderen Chatbot irgendwo mit dem Copilot in der Microsoft-Umgebung, ja, oder so halt auch kann.
Okay, spannend. Und das sind jetzt sehr konkrete Anwendungsfälle.
Ja.
Was mir gerade hängen geblieben ist und was ich halt eine sehr schöne Aussage fand, es ist jetzt quasi nicht der eine Home Run, den man macht und mit einmal ist alles top, perfekt und spart uns Stunden ein, sondern es sind die vielen kleinen Dinge, wie du ja gesagt hast, die aber hier und da immer ein paar Minuten sparen, die aber im großen Ganzen in Summe dann doch einen relevanten Unterschied machen. Hast du, wenn du jetzt mal so 3 Jahre in die Zukunft schaust, in deine magische Kristallkugel, gibt es Sachen, wo du sagst, okay, das funktioniert heute noch nicht so gut, aber du kannst dir gut vorstellen, dass es in den nächsten 3 Jahren Einzug hält in die Softwarewelt?
Ja, das ist bei KI tatsächlich schwierig, weil die Fortschritte so rasant sind. Man hat zum Beispiel bis vor nicht allzu langer Zeit immer noch gedacht, man muss irgendwelche Modelle trainieren. irgendwelche Spezialmodelle für, also auch ich habe das gedacht, ne? Es ist, dass man, das ist wahrscheinlich eher nicht mehr so in Zukunft oder ist heute schon nicht mehr so, weil die großen Sprachmodelle einfach so mächtig geworden sind, dass man sie, dass es eigentlich nicht darum geht, ein Modell zu trainieren, sondern eher die richtigen Daten zur Anfrage parat zu haben und in den Kontext mit einzubinden. Na, also technisch gesagt eher mal die Vektordatenbanken vernünftig zu füttern und zu trimmen, als jetzt dort irgendwelche Sprachmodelle wirklich zu trainieren, was natürlich irre aufwendig ist und was aber auch heute nicht mehr erforderlich ist, weil die großen Sprachmodelle einfach so gut geworden sind in so rasant kurzer Zeit. Und da mag ich mir jetzt wirklich nicht so ganz konkret, also da kann man alles und nichts erwarten, glaube ich. Ne? Also
das altert sonst wie eine Packung Milch im Sommer, glaube ich, ja.
Was allerdings sich als sehr gut herausgestellt hat, war, dass wir AI nicht einfach also so implementiert haben, dass wir irgendein ChatGPT oder sonst was angeschlossen haben, sondern dass wir erstmal so eine Architektur in Vivendi dafür geschaffen haben und AI Gateway nennen wir das und da die ganzen Basisfunktionen drin haben, die jetzt unabhängig immer laufen, dass ich zum Beispiel auswählen kann, welches Modell verwende ich für welchen Zweck, dass ich den Datenschutz sicherstelle, dass ich auch in der Lage bin, vielleicht mal verschiedene Modelle gegeneinander antreten zu lassen, zu gucken, welches erfüllt denn die Aufgabe besser. Oder dass ich sie hintereinander schalten kann oder parallel beauftragen kann mit irgendwelchen Dingen. Also dass ich zum Beispiel ein auf Sprache spezialisiertes Modell wie Whisper nutze, um halt eben Speech-to-Text zu machen und dann hinterher aber das, was ich dann mit dem Text mache, mit einem anderen Modell, mit einem Yama oder was weiß ich was, dann weiter bearbeite automatisch. Das, also diese ganze Logik, dass das tief in der Software drin ist und dass das nicht so einfach nur dran geklatscht ist, das war eine sehr gute Investition, die uns sehr geholfen hat, dann auch immer schneller diese ganzen Dinge in Vivendi reinzubringen. Übrigens nicht nur in die Dokumentation, das muss man vielleicht noch erwähnen.
Ja.
Beispielsweise im Dienstplan, in der Tourenplanung kommt KI natürlich auch zum Einsatz im Rechnungswesen an verschiedensten Stellen halt. Insofern.
Ja, also die Möglichkeiten sind da potenziell grenzenlos. Ja. Wie blickst du auf die verschiedenen Modelle? Du hast ja gesagt, also es gibt eine Auswahl an Modellen, die auch der User selbst treffen kann. Datenschutz hast du angesprochen. Jetzt ist es ja so, dass irgendwie die großen erfolgreichen Modelle fast alle ausschließlich aus den USA kommen, also von OpenAI. Ich weiß gar nicht, ob Microsoft überhaupt jetzt schon ein eigenes Modell hat oder ob da auch immer noch OpenAI dahinter steckt. Dann gibt es ja aus Europa und gerade aus Deutschland aber relativ wenig Gegenmodelle. Also ich glaube, es gibt eine Mistral zum Beispiel, ich glaube, Frankreich, und dann gibt es aus Deutschland die einzige KI-Firma, die mir hier einfällt, ist gerade Aleph Alpha. Ich weiß aber nicht, ob die überhaupt irgendein öffentliches Modell schon haben, was man so benutzen kann oder also wie weit die sind. Also gibt es denn europäische oder deutsche Alternativen aktuell zu den großen AMI-Modellen?
Ja, zunächst mal gibt es ja die Möglichkeit, die selbst zu hosten oder in Deutschland zu hosten, die Modelle, und nicht irgendwohin telefonieren zu lassen. Das gibt es ja schon. Ich kann ein Yama-Modell von Meta. Ich kann auch chinesische Modelle selber hosten, dann wissen sie auch, was am Platz des himmlischen Friedens mal los war, plötzlich. Ne?
Ja.
Wenn du da per Web drauf gehst, kriegst du nur so eine Antwort wie, wollen wir nicht lieber über Mathematik reden? Na, aber wenn du sie selber hostest, dann kennen sie auf einmal auch diese ganzen Antworten und wissen auch, wann Xi Geburtstag hat und was weiß ich. Also es ist schon sehr interessant. Also diese Möglichkeit gibt es, die welche man dann nutzt, das muss jede Organisation für sich entscheiden. Aber wichtig ist, dass die Möglichkeit besteht, ist, oder zumindest auch, dass ich zum Beispiel sagen kann, gut, ich möchte vielleicht möchte die vielleicht in der Cloud gehostet haben, aber dann halt meinetwegen in Schweden zum Beispiel und nicht in irgendeinem Rechenzentrum in den USA. Also so Zwischenschritte sind natürlich auch möglich.
Ja. Okay.
Wir wollen uns da aber nicht anmaßen, irgendjemanden zu bevormunden in die eine oder in die andere Richtung. Wir möchten da, wie ist denn dieses Unwort in der Politik immer, technologieoffen, ne? Also.
Ja, die Technologieoffenheit. Die.
Ja, aber hier ist sie nun mal wirklich sinnvoll, ne? Also, das sind jetzt nicht.
Ja, da hast du recht. Dann kommen wir doch vom einen Buchstabensalat KI zum nächsten, allerdings noch nicht zur TI. Ich habe noch ein anderes. nämlich API. So, ja. Also letztes Mal war ja auch das Thema Schnittstellen schon sehr präsent. Mhm. Also ihr seid mir damals sehr ins Auge gesprungen, weil ihr einer der wenigen Anbieter wart, die schon eine gut dokumentierte, offene Schnittstelle hatten, wo man sich als Lösung auch als Startup theoretisch anklinken kann. Und ich sehe jetzt links und rechts sprießen auch von anderen Softwareanbietern. Sicherlich gab es auch damals schon andere Anbieter, die eine Schnittstelle irgendwie hatten, aber das sieht man jetzt doch noch häufiger, dass die jetzt auch die Beine in die Hand nehmen und eine eigene Plattform, Schnittstellenplattform, wie auch immer man das nennen möchte, in die Welt bringen. Und da ist jetzt für mich die Frage, vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Denkst du allein auch schon im Vertriebsprozess, also wenn sich dann Träger dafür entscheiden müssen, welche Software sie nehmen? Ich meine, man wechselt ja auch nicht von heute auf morgen so eine Software, das ist ja auch schon eine große Entscheidung, da muss ja einiges dranhängen. Ist das Thema Schnittstelle mittlerweile so ein Ausschlusskriterium, wenn eine Software das nicht erfüllt, dass dann der Anbieter den Deal verliert? Und dass deswegen der Druck so groß ist, das zu machen? Oder woher kommt das jetzt, dass es auf einmal doch geht?
Ehrlich gesagt, also erstmal finde ich es gut, ne, dass das, dass diese Idee ein bisschen weiter um sich greift. Punkt. Ob das jetzt in irgendwelchen Ausschreibungen ein K.O.-Kriterium ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich mache bei uns keinen Vertrieb. Also ich weiß es wirklich nicht.
Ja.
Wir machen das, weil es uns nützlich erscheint. Also nicht im Sinne eines Vertriebsprozesses, sondern im Sinne der Prozesse, die wir beim Kunden und mit dem Kunden umsetzen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und ja, da gibt es auch viele, viele wirklich schöne Beispiele, die wir da im Katalog haben. Da ist ja so ein kleiner App-Store in Anführungsstrichen entstanden.
Ja, links und rechts von mir, ob es eine Bringliesel ist oder ein Value, die knüpfen sich ja jetzt alle an. Also vielleicht hast du da auch mal ein paar Beispiele, die irgendwie so hängen geblieben sind, wo du sagst, okay, das ist echt ein cooler Mehrwert für die Einrichtung oder für den Träger.
Ja, Bringliesel ist zum Beispiel so ein Thema, ne? Ich finde das deshalb schön, weil ich hätte keine 5 Cent darauf gegeben, dass dieses Startup sich mal durchsetzt. Und ich finde das ganz, ganz toll. Also da habe ich sehr gerne falsch gelegen, dass das funktioniert. Ich habe aber am Anfang, glaube ich, auch gar nicht so kapiert, was eigentlich der Mehrwert ist bei denen. Und ich finde das großartig, dass das so läuft. Und wenn wir ein ganz kleines bisschen dazu beitragen können, indem wir die Overhead-Kosten einfach ein bisschen senken können, dadurch, dass da nicht große manuelle Verbuchungsprozesse stattfinden müssen, damit das funktioniert, weil die automatisiert im Hintergrund ablaufen, dann ist das doch schön. Also das hat uns ehrlich gesagt nicht allzu viel Aufwand gekostet, das zu machen, und von daher ist es gut. Ähnliches gilt.
Da profitieren alle von.
Ja, ähnlich gelagert kann man vielleicht auch noch erwähnen, weil es jetzt nicht direkt im Pflegemanagement ist. Ich finde die Beispiele auch immer ganz gut, weil man sehr viel über Beispiele aus dem Pflegemanagement redet in dem Zusammenhang. Das wäre zum Beispiel Pato, die halt so eine digitale Bezahllösung machen und auch bei uns tief integriert sind in die Software. Und dadurch schaffen die zweierlei, ne? Die schaffen eine Partizipation der Menschen, die vielleicht in Betreuung sind oder so und eigentlich gar keine Kreditkarte bekommen könnten, die ermöglichen denen bargeldloses Zahlen und vereinfachen natürlich diese ganzen bargeldbehafteten, komplizierten Prozesse, in irgendwelchen Gruppen, wenn da Einkäufe getätigt werden, irgendwelche Verauslagungen stattfinden oder so. Also das ist nicht zu unterschätzen. Auch da wieder eine kleine Geschichte mit großer Wirkung.
Ja, naja, siehst du, Pato, habe ich die Gründer auch kennengelernt. Die fehlen mir noch im Podcast, glaube ich. Das ist ja Unding. Muss ich mal hier noch rein, weil ich die Lösung auch sehr, sehr spannend finde. Ich kannte das Prinzip, also wir nutzen bei uns im Unternehmen auch so virtuelle Kreditkarten, nenne ich es mal, von Pleo und wie die ganzen Anbieter jetzt, ich sag mal so, in der anderen Startup-Welt heißen, und dass man da eine dedizierte Lösung für die Sozialwirtschaft macht, das fand ich sehr cool. Echt, also fand ich richtig smart. Und dann liegt natürlich die Anbindung an euch, an Vivendi, sehr nahe, um da noch mehr Mehrwert zu erzeugen.
Ja.
Okay. Ist denn beim Thema Schnittstelle sonst noch etwas jetzt in Zukunft geplant? Oder sagst du, okay, ihr habt da jetzt diese Plattform, ihr habt diesen, ich nenne es mal kleinen App Store, der läuft, der erweitert sich, und jetzt ist das Ziel quasi, da weitere sinnvolle Lösungen anzubinden?
Das geht ja immer weiter, denn du redest ja eigentlich nicht so sehr oder zumindest nicht nur über Technologie. Und ob das jetzt, ob da jetzt irgendwie ein JSON-File ausgetauscht wird oder ob das, was weiß ich, ne, ob das die RESTful links oder rechts rumgeht, sondern du redest ja über Prozesse, und da gibt es immer noch wieder was zu tun. Da gibt es auch immer wieder vielleicht nochmal einen neuen API-Endpunkt für eigentlich dieselbe Sache, die aber nicht ganz dieselbe Sache ist. Und ja, von daher ist rechtfertigt, dass man da nochmal auch neue Endpunkte baut. Also das geht weiter. Und wie gesagt, es wird sicherlich noch ganz viele Prozesse geben, die dann übergreifend, also softwareübergreifend, plattformübergreifend stattfinden und Hand in Hand gehen müssen. Und also da geht es mit absoluter Sicherheit weiter. Übrigens, das muss man auch erklären, noch vielleicht in die andere Richtung auch. Wenn wir uns irgendwo einklinken, prominentestes Beispiel beispielsweise ist halt Entra ID, formerly known as Azure AD, also den entsprechenden Identifizierungsdienst von Microsoft, um halt ein Single Sign-On zu ermöglichen für die User. Das ist so ein typisches Beispiel, oder überhaupt diese Microsoft die Graph-Schnittstelle oder bei anderen Anbietern eben entsprechende Interfaces, ja, die wir nutzen, um dort einen guten Datenaustausch herzustellen. Oder natürlich auch Standardprotokolle wie IMAP oder POP3, um E-Mails reinzubekommen und rauszuschicken und solche Dinge, ne? Das ist eine Vielzahl von Schnittstellen.
Ja, das heißt, nicht nur Lösungen klinken sich an euch an, sondern ihr klingt euch auch an andere Lösungen, wie zum Beispiel von Microsoft an, ne? Und also natürlich total sinnvoll bei so einer großen, weit verbreiteten Lösung. Wie stehst du denn da? Ich will jetzt keinen Politik-Podcast draus machen, keine Sorge, aber das politische Klima ist ja doch etwas anders als noch 2023 in dem Fall. Macht ihr euch damit nicht ein bisschen abhängig auch von Microsoft, wenn ihr solche Dienste relativ tief in eure Software integriert?
Ich bin dir sehr dankbar für die Frage, denn das Thema digitale Souveränität ist sehr, sehr wichtig für uns, und das nicht jetzt erst seit der zweiten Trump-Regierung. Wir verfolgen da das Ziel, tatsächlich unseren Kunden im Kern digitale Souveränität zu ermöglichen, also ihnen alles zu geben, was sie brauchen, um im Notfall sozusagen komplett autonom arbeiten zu können. Dazu muss man natürlich zunächst mal bestimmte Grundlagen haben. Also es nützt beispielsweise nichts, wenn ich eine Web-Applikation habe, die aber nur mit einem Oracle-Server im Hintergrund funktioniert. Nicht nur Datenbank-Server, sondern vielleicht auch noch irgendein Webforms-Server von Oracle. Das ist, um mal wen anders als Microsoft zu nennen, die sind nämlich, was meine persönliche Hassliebe angeht, viel, viel schlimmer. Also Microsoft macht ja viel richtig, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Es ist ähnlich wie mit Bayern München, die mag irgendwie auch keiner, aber auch die machen ja viel richtig. Ne? Das heißt, man muss da schon sehr darauf achten, dass man in seinem Technologie-Stack dort halt möglichst Open Source ist, was für uns bedeutete. Erstmal beispielsweise die Datenbankschicht eine Alternative zu ermöglichen, die heißt bei uns PostgreSQL. Das wiederum ermöglicht dann auch eine wunderbare horizontale Skalierung, wo man also dann in so ein Kubernetes-Cluster reingehen kann mit der ganzen Applikation. Da investieren wir gerade sehr, sehr viel, um unseren Kunden da auch so eine Blaupause geben zu können. Aber das auch auf der Applikationsseite haben wir mit Vivendi Text und Tabellen zum Beispiel die Möglichkeit, Office-Formate zu verarbeiten. Das soll jetzt nicht Microsoft 365 ersetzen, ja, um Himmels Willen. Den Anspruch haben wir gar nicht, ne? Also ich arbeite auch lieber mit Zoom oder Teams als mit Jitsi, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt
Ja, das ist richtig.
nur man muss, und darum geht es eigentlich, ich muss eine Alternative haben. Ich darf nicht am Fliegenfänger kleben auf Gedeih und Verderb. Ne? Auch bei anderen Dingen, Speicherdienste. Ne? Wir haben so eine Möglichkeit, eben die Dateien umzuschiften auch. Ich kann ein beliebiges Speichersystem da dranhängen. Das kann eine Lösung von einem großen ECM, also Enterprise Content Management Anbieter sein. Oder das kann ein S3-Bucket sein für bestimmte nicht so wichtige Daten vielleicht. Ich kann das in Vivendi einfach umstellen und dann werden die Daten umgeschiftet. Und dann bin ich mit dem Anbieter eben nicht mehr verheiratet, dann kann ich aber trotzdem ganz normal weiterarbeiten. Und meine Anwender merken das nicht mal, dass ich im Hintergrund das gewechselt habe. Da geben wir uns wirklich große Mühe, das zu ermöglichen und halt auch nicht selbst unersetzbar zu sein. Also wir wollen damit überzeugen, dass wir eine gute Software anbieten und eben nicht die Leute ketten an irgendwelche Dinge, ne? Also.
Ja, das stimmt. Aber es ist spannend zu hören, dass digitale Souveränität so eine große Säule eben bei euch ist. Und wie du schon sagst, klar, man hat jetzt nicht den Anspruch, diese ganzen Dienste zu ersetzen, damit zu konkurrieren, sondern einfach einen Notfall, einen Backup-Plan zu haben, wenn doch irgendwann mal was schief gehen sollte. Deswegen, also finde ich sehr smart, finde ich sehr bodenständig.
Vielleicht nicht nur für den Notfall, ne, aber dass ich eben auch von einem beispielsweise Cloud-Anbieter zu einem anderen wechseln kann. Ne? Deshalb nutzen wir keine, also deshalb sind wir, wie man das so nennt, cloud-agnostisch unterwegs. Also wir nutzen jetzt nicht irgendwelche ganz speziellen Dienste, die es nur bei AWS gibt oder nur bei Azure gibt oder nur in der Google Cloud. Ne? Das tun wir nie. Ne? Das ist wichtig an der Stelle.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Abkürzung heute im Podcast, der TI. So, also Telematik-Infrastruktur, mittlerweile ja eigentlich gesetzlich verpflichtend für die Einrichtungen. Ich höre zugegebenermaßen recht wenig. So, und warum ich da auch heute mit dir im Podcast drüber sprechen möchte, ist eine Nachricht von Marc Urban, Leiter IT und Prokurist bei den Carpe Diem Seniorenparks, war ja auch schon im Podcast, und der soll auf meinem Pflege-Digital-Summit einen Vortrag halten, weil das macht er sehr gut immer. Und ursprünglich war die Idee, okay, wir schauen mal, okay, TI, wie ist das in den Einrichtungen, wie kommt das an, was bringt das für einen alltäglichen Mehrwert? Und gestern hat er mich darum gebeten, ob wir, ja, ich habe ihn vorher gefragt, ob ich hier aus dem Nähkästchen plaudern darf, also keine Sorge, ob wir nochmal über das Thema sprechen können, weil dazu zugegebenermaßen aktuell noch relativ wenig in den Einrichtungen angekommen ist und er nicht natürlich auf die Bühne stellen möchte und darüber erzählen möchte, was jetzt so vielleicht noch nicht funktioniert. So kann ich ihn verstehen. Also es gibt dann in dem Fall ein etwas anderes Thema. Er kann da ja auch zu anderen Sachen gut erzählen. Aber deswegen bin ich drauf gekommen, okay, jetzt muss ich Jörg drauf ansprechen. TI. Also ich muss dazu sagen, Marc hat jetzt nicht die TI verteufelt. Ne? Er hat einfach nur gesagt, okay, so viel ist da halt im Alltag vielleicht noch nicht angekommen. Wie ist denn da dein Blick drauf? Also ihr müsst ja quasi auch tagtäglich mit dem Thema TI zu tun haben.
Klar, also erstmal würde ich dem Marc Urban da komplett zustimmen. Da ist noch nicht so viel im Alltag angekommen. Und ich wundere mich auch manches Mal, wenn ich da irgendwelche Jubelmeldungen wieder von irgendwelchen Theoretikern höre. Also in der Praxis angekommen ist noch nicht so viel, das muss man einfach sagen. Andererseits ist das allerdings auch ein bisschen erklärbar. Das Problem an der TI ist, dass unendlich viele Komponenten und Dienste ineinander greifen müssen, damit auch nur die simpelsten Dinge funktionieren. Sag mal, ich bin ein bisschen auch geprügelter Knabe bei dem Thema, und zwar nicht so sehr als Chef von Connex, sondern als Ehemann. Denn meine Frau ist Apothekerin und
oh, ja.
Jeden Tag ist irgendein Mist ausgefallen. Ne? Dann ist deren Box, die sie da irgendwo unterm Schreibtisch stehen haben, denn die haben noch so einen blöden Einbox-Konnektor, da hängt da irgendwas, dann ist irgendeine SMCB schon ein Vierteljahr vor Ablauf abgelaufen oder glaubt jedenfalls abgelaufen zu sein, dann ist der E-Rezept-Server down, dann ist irgendetwas, ist oft. Also, das muss besser werden, aber ehrlich gesagt ist mein Eindruck, es wird auch besser, speziell in der Pflege ist es allerdings auch so, hey, wir müssen erstmal alle da angeschlossen sein. Also die Pflegeeinrichtungen müssen erstmal angeschlossen sein. Ich gebe zu, wir sind auch erst relativ spät gestartet, weil wir mit der Technologie keine veraltete Technologie einsetzen wollten, sondern gerne unseren Kunden direkt das neue Modell der TI Gateways dort nahegelegt haben.
Also quasi die softwarebasierte, nicht die hardwarebasierte Variante, oder?
Ja, das ist unter Umständen schon ein Router, der irgendwo steht, aber oder ein Soft-VPN, das ist direkt mit der Firewall, da gibt es verschiedene Anwendungsvarianten. Aber ich habe jedenfalls nicht so einen Einbox-Connector, so ein LAM, sondern das ist ein Rechenzentrum hinten hinter. Und da steht dann nicht auch wie vorher bei TI as a Service der gleiche Einbox-Connector, nur im Rechenzentrum. Das war ja auch ein bisschen blöd irgendwie. Das ist jetzt schon eine zuverlässige Zugangstechnologie, aber es braucht eben weitere Dinge und einige Prozesse sind auch gerade im Pflegebereich eben noch gar nicht fertig spezifiziert von der Telematik. Und sie müssen, wenn sie spezifiziert sind, auch umgesetzt sein bei allen Beteiligten. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Wir haben ziemlich am Anfang, das war einer der ersten oder der erste Prozess für die Pflege überhaupt, der umgesetzt wurde, war der Pflegeüberleitungsbogen. Den gibt es schon lang. Also das heißt, ich könnte strukturierte Daten bekommen bei einer Pflegeüberleitung aus dem Krankenhaus mit allem Zip und Zap. Könnte jede Pflegeeinrichtung bekommen, die an die TI angeschlossen ist. Nur das muss auch jedes Krankenhaus senden können. Und das tun nur die allerwenigsten bislang.
Ich hätte gedacht, dass die Krankenhäuser da schon weiter sind, ehrlich gesagt. Also hier mit Krankenhaus Zukunftsgesetz und den Milliarden, die da quasi in Digitalisierung in Krankenhäuser reingeflossen sind. Ich hätte gedacht irgendwie, dass die da schon ganz vorne mitspielen.
Nee, tun sie leider nicht. Also zumindest vielleicht bei irgendwelchen Abrechnungsprozessen oder was weiß ich. Die haben natürlich auch Prioritäten, die sie setzen müssen, aber bei dem Thema leider nicht. Wo jetzt ein bisschen Schwung reingekommen ist, ist das Thema Medikation durch die EPA, dass man jetzt zumindest mal, das haben wir jetzt auch released, auch wir müssen die Dinge natürlich umsetzen, das ist jetzt in Vivendi drin, dass ich also die in der EPA eines Bewohners beispielsweise gespeicherte Medikation abgleichen kann mit dem, was ich denn eigentlich in Vivendi dokumentiert habe. Und das ist schon eine ziemlich coole Anwendung. Das ist also nicht irgendwie nur ein PDF hin und her geschicke und vergleiche, sondern das ist wirklich jetzt auf Ebene der einzelnen Medikation mit direktem Vergleich der entsprechenden PZNs, Wirkstoffe und so weiter. Also da geht es voran. Es geht, glaube ich, auch voran beim Medikationsprozess insgesamt. Da hat jetzt die Gematik auch nochmal so ein bisschen Hoffnung geschürt, dass das dann nicht wie bisher nur über KIM laufen soll, sondern tatsächlich eine etwas intelligentere Lösung in Aussicht gestellt. Aber ja, es ist Flickwerk an vielen Stellen. Insofern hat Marc Obern, wie gesagt, recht, dass es in der Praxis angekommen ist. Ja, man kann vieles zeigen. Aber es ist auch so ein bisschen, also wenn man keinen Druck macht, dann passiert auch nichts. Und wenn keiner gar nichts nutzt, dann passiert auch nichts. Also man muss das bisschen auch so nutzen und dann iterativ verbessern. Ich glaube, so einen ganz großen Wurf, wo auf einmal alles automatisch geht, das wird es dann nicht geben.
Da sind wir doch wieder beim Thema von Anfang an, wo wir gesagt haben, okay, viele kleine Verbesserungen führen dann am Ende zu einem guten, großen Ganzen. Ja.
Genau, also so läuft es ganz häufig und ich glaube, so wird es hier auch laufen. Also es wird kontinuierlich besser und ja, in der ambulanten Pflege müssen wir ab Anfang des Jahres, weil dann die Abrechnung darüber läuft, die Kunden alle dran haben. Also falls da jemand zuhört, der noch nicht an die TI angebunden ist, bitte machen, schnell.
Allerhöchste Eisenbahn, der Zug fährt ab.
Es wird ja auch refinanziert, also insofern kann ich dann auch nicht ganz verstehen, dass viele das Thema noch so gar nicht angegangen haben. Also das sieht man ja an den Zahlen, dass sie sich noch gar nicht drum gekümmert haben.
Ja, ich war erschrocken über die letzten Pflegemarkt.com-Zahlen waren es, glaube ich. Oder irgendwo habe ich auf jeden Fall eine Statistik gesehen gehabt und ich dachte so, ui, also dafür, dass jetzt eigentlich quasi gesetzliche Pflicht schon gilt, erstaunlich wenig.
Ja, ja. Und wie gesagt, das ist eigentlich nicht zu erklären, weil die Anbindung ist ja refinanziert und spricht jetzt eigentlich nichts dagegen.
Jetzt nach der TI, ich habe so gedacht, dass die dritte und letzte Abkürzung, aber ich habe doch noch eine gefunden, die mich interessieren würde im Kontext unseres Podcasts.
Haus raus.
Und das ist VC, also VC, Venture Capital, Jörg als Investor.
Oh ja.
So, das war ein kurzes Thema letztes Mal, aber du warst dann im sogenannten Care Venture Circle oder Teil des Care Venture Circles, also wie beschreibt man das? Ein loser Bund, ein Verein, wo man sich über Investitionen in Pflegestartups unterhält. Also, und ich weiß, dass du das eine andere Investment getätigt hast, weil ich die Gründer davon kenne. Mich würde da einfach mal interessieren, jetzt sind ja nochmal 2 Jahre vergangen, damals hast du gesagt, du bist kein Investor und du machst das eher sporadisch. Was ist in den letzten 2 Jahren so passiert? Also investierst du noch hier und da? Wie siehst du dich da selbst in dem Prozess?
Genauso wie vor 2 Jahren, ich bin kein Investor. Dazu habe ich auch gar nicht die Zeit und ich kenne auch ehrlich gesagt diese ganz spezielle Sprache dieser Startup-Szene, die erschließt sich mir nicht wirklich. Also da habe ich ein bisschen was gelernt, so im Vorbeigehen. Aber insofern, nein, ich bin kein Investor, jedenfalls kein typischer. Was mich interessiert, ist Technologie. Was mich interessiert, sind Ideen, die Pflege vereinfachen, die helfen, Antworten auf die große Frage zu geben, wie können wir denn eigentlich im Lichte der demografischen Entwicklung und Fachkräftemangel, der gleichzeitig da ist, wie können wir das denn überhaupt noch wuppen in Zukunft? Das wird nur mit exzellenter technischer Unterstützung gehen. In diesem Kontext betrachte ich das Ganze. Also wenn ich irgendwo eingestiegen bin, dann eher immer in einer relativ frühen Phase. Dann auch bei Leuten, die jetzt weniger sich um die nächste Finanzierungsrunde gekümmert haben, sondern eher tatsächlich sich mal um ihre Kunden, ihre potenziellen Kunden und um das Produkt gekümmert haben und kümmern. Das war mir immer wichtig dabei. Na, weil, wie gesagt, in der Hinsicht kein typischer Investor, sondern einfach, wenn mir jemand begegnet ist, der ein bisschen, bei dem es vielleicht nur ein bisschen Geld oder auch an ein bisschen Know-how in irgendeinem Bereich, den ich beisteuern konnte oder den Connex beisteuern konnte, fehlte, dann haben wir das gerne unterstützt. Und ja, da gibt es so ein, zwei Beispiele, auch ein, zwei prominente Beispiele, wie zum Beispiel Naval, wo ich ein bisschen engagiert bin. Auch,
ja. Den Roboter.
Das ist ganz dicke Bretter sind das, die der Claude und sein Team da bohren, das muss man schon sagen. Aber es ist eben interessant und das nicht nur wegen der coolen Augen und der süßen Mütze.
Ja, Jörg, damit sind wir am Ende des Podcasts. Ich bin alle meine Fragen losgeworden. War schön, mal wieder ein Update von dir zu bekommen zu dem ganzen Thema. Ich meine, in der Technologiewelt, da sind 2 Jahre ja gefühlt endlos lange. Da kann so viel passieren. Wir sind die wichtigen Themen durchgegangen, von KI über API bis hin zu TI und dann zum Schluss VC. Ich würde sagen, dann treffen wir uns hier im Podcast dann 2027 wieder, was?
Ja, spätestens. Und dann höre ich mir, was ich diesmal leider nicht gemacht habe, das dann vorher nochmal an. Ich bin mir nämlich auch jetzt wieder sicher, dass ich in einer halben Stunde merke, ich habe die wichtigsten Dinge alle vergessen zu erzählen. Aber
ich glaube nicht.
Naja, du hast ja auch noch andere spannende Gäste und wenn die dann erzählen, ist doch auch super.
Ja, das denke ich auch. Dankeschön, Jörg, und dann bis bald. Ne?
Christoph, vielen Dank, alles Gute. Tschüss.